7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 14. Wegen des Feiertags am Ostermontag ist das eine kurze Woche. Einige Themen gibt es dennoch, die R&V-Versicherung lädt zur Bilanzpressekonferenz und in den USA steht die Hauptversammlung des Disney-Konzerns an, die einiges an Diskussionen verspricht. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen die Wochenvorschau mit einem Blick in die Zukunft. Mit Prognosen ist es ja immer so eine Sache bekanntermaßen. In der nächsten Woche kommen aber einige Zahlen, die werden ganz besondere Beachtung finden. Es geht um die Euro-Inflation und auf welche Faktoren wir da besonders achten sollten. Darüber spreche ich heute mit Stefan Lorz, Leiter des Ressorts Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich.
Stefan, am Dienstag kommen die ersten Daten für die Preisentwicklung in Deutschland und dann am Mittwoch kommt die Inflation für den gesamten Euroraum. Worauf dürfen wir uns denn einstellen?
Ja, weltweit lässt der Preisdruck nach. Die Lieferkettenprobleme, die lösen sich weiter auf und die Energiepreise haben sich normalisiert. In den USA, in Europa ist die Inflation schon länger auf dem Rückzug. Allenfalls von den Löhnen, den Dienstleistern oder bei externen Schocks könnte noch Ungemach drohen. Aber viel schwerer wiegt die konjunkturellen Kosten in Europa, die hohen Zinsen, die auf die Unternehmen drücken. Und von daher ist daraus zu erwarten, dass hier eine Erleichterung sehr willkommen ist und angesichts der niedrigen oder fallenden Inflationsdaten das auch kommen wird.
Das Inflationsziel von 2% war ja zuletzt in die etwas weitere Ferne zeitweise gerückt. Was heißt denn jetzt die aktuelle Gemengelage auch mit Blick auf die EZB und ihre geldpolitischen Entscheidungen?
Also die Richtung stimmt einfach. Die Inflation sinkt, wenn auch nicht so schnell und wenn auch nicht alle Aggregate. Also die Kerninflation ist immer noch sehr hoch. Da sind die sehr volatilen Elemente herausgerechnet. Und insofern ist natürlich wieder Vorsicht angesagt, aber die Richtung stimmt. Und der Druck, den ich vorhin schon gesagt habe, der konjunkturelle Druck, weil das Wachstum gerade in den großen Euro-Ländern Deutschland, Frankreich nicht sehr gut ist und das auch aufgrund der hohen Zinsen, ist so immens und darauf wird die EZB auch ein Auge drauf haben und darauf reagieren.
Wenn du sagst, Deutschland und Frankreich würden Zinssenkungen grundsätzlich willkommen heißen, ist das ein durchgehendes Bild oder sieht es in anderen Ländern anders aus?
In anderen Ländern sieht es anders aus. Das ist auch ein Grund dessen, weshalb die EZB sich immer auch ein bisschen schwer macht. Der Euroraum ist sehr heterogen, er ist nicht homogen. Es gibt Großländer, kleine Länder, Länder, die schneller wachsen, die weniger wachsen, Länder, die mehr exportorientiert sind und die mehr binnenmarktorientiert sind. Es gibt Länder, die haben eine Regierung, die gerne in die Verschuldung geht und es gibt Länder, die haben eine Regierung, die eher konsolidiert. Das macht es für die EZB sehr, sehr schwierig.
Und was glaubst du, wie sie sich da positionieren wird, auch mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Perspektive? Es ist ja nie so einfach, da einen Weg zu finden, wenn man sozusagen von A bis Z die ganze Bandbreite irgendwie glücklich machen muss.
Also sie wird sich durchmogeln müssen. Es gibt immer Kompromisse. Und momentan ist der konjunkturelle Druck sehr stark, weil er auch politische Folgen hat. Das sieht die EZB mit Sicherheit sehr genau darauf hin. Und in Deutschland ist es so, auch in Frankreich, es gibt zwar den Druck noch von den Gewerkschaften, die Löhne steigen auch deutlich, aber sie steigen nicht so stark, wie die EZB im schlimmsten Fall befürchtet hat. Insofern ist der Druck schon sehr groß, jetzt aus konjunkturellen Gründen zumindest ein Signal für zu niedrigen Zinsen zu schicken. Und was dann danach kommt, muss man sehen.
Wenn du die Löhne ansprichst, es gibt ja immer auch diese Sorge vor einer Lohnpreisspirale. Ist die noch akut oder kann man da ein bisschen in Warnung geben?
Ein bisschen in Warnung kann man geben, meines Erachtens. Es gibt den sogenannten Wage Tracker. Das ist ein Aggregat der EZB, ein Tool, mit dem sie alle Lohnerhöhungen subsumiert und einordnet. Und dieser Wage Tracker deutet auf eine deutliche Lohnkomponente hin, aber nicht so stark wie noch vor einiger Zeit.
Das heißt, wenn wir es zusammenfassen für die kommende Woche, tendenziell eher mit nachlassendem Inflationsdruck zu rechnen.
Der Preisdruck wird sicherlich etwas nachlassen. Es gibt natürlich Gefahren, nach wie vor, die hatte ich anfangs auch gesagt, das ist natürlich externe Schocks, eine neue Energiepreiskrise im Zuge von sich ausweitenden Kriegen, wie auch immer, oder eben Roten Meer, die Blockaden, die Tankerbeschüsse und so weiter. Das kann das alles noch ein bisschen durchkreuzen, aber das sind externe Schocks. Die EZB sollte eher darauf achten, meines Erachtens, dass der Euroraum einigermaßen gut durch die Inflation kommt. Da sind die Zinsen immer noch sehr hoch, auch wenn sie dann ein Signal zum Senken geben. Aber vor allen Dingen drückt die schlechte Konjunktur und der muss es besser gehen. Dass es auch besser gehen kann, zeigen die USA, wo die Konjunktur schon sehr ordentlich läuft.
Ich glaube, da hat die EZB auch mit dem Fokus auf den Euroraum mehr als genug zu tun. Wir schauen, was die Daten in den nächsten Tagen uns bringen und was sich dann anschließt an geldpolitischen Maßnahmen. Das war eine erste Einschätzung zu den Euro-Inflationsdaten in der kommenden Woche von Stefan Lorz, unserem Ressortleiter Wirtschafts- und Finanzpolitik. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Ciao.
Auch einige weitere Termine stehen in dieser Woche noch auf dem Programm. Mit denen hat sich mein Kollege Franz Kongbui befasst. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es knubbelt sich in der nächsten Woche ein wenig am Mittwoch. Da findet zum Beispiel in den USA die Hauptversammlung von Disney statt. Das ist ja inzwischen ein richtiger Entertainment-Riese. Ich kenne noch aus meiner Jugend Mickey Mouse. Inzwischen, ich fand immer Goofy übrigens am besten. Inzwischen gibt es ja auch Star Wars, das ganze Marvel-Universum, also eine riesen Bandbreite. Und man kann schon sagen, am Mittwoch geht es um nicht weniger als um die Zukunft dieses Konzerns, oder?
Genau. Und die Fronten beim Richtungskampf rund um das Unternehmen sind wahrlich verhärtet. Und nun wird vor der HV um die Stimmen der Aktionäre gerungen. Auf der einen Seite stehen CEO Bob Iger mit seinen aktuellen Direktoren und auf der anderen Seite aktivistische Investoren, allen voran Milliardär Nelson Peltz. Der verfolgt ja mit seinem Hedgefonds Trian seit über einem Jahr eine Kampagne gegen den Disney-Verwaltungsrat. Und beide Seiten haben zuletzt einflussreiche Unterstützer hinter sich versammelt.
Es ist ja auch nicht der erste Versuch von Peltz, um Einfluss zu nehmen auf den Disney-Konzern.
Ja, sein erster Anlauf scheiterte aber im Frühjahr 2023 schon. Seinerzeit hat der Konzern eine Reorganisation angekündigt und in diesem Zuge beschlossene Einsparmaßnahmen zeigten seither Wirkung. Das Mickey-Maus-Konglomerat ist laut Iger auf dem besten Weg, die Kosten bis Ende September um mehr als 7,5 Milliarden Dollar einzudämmen. Für den Geschäftsturnus 2024 rechnet Disney mit einem kräftigen Überschuss von 4,60 Dollar pro Aktie.
Das klingt ja eigentlich nach einer ganz ordentlichen Bilanz. Was wirft Peltz denn jetzt dem Disney-Management noch vor?
Na ja gut, der 81 Jahre alte Aktivist übt scharfe Kritik an den amtierenden Direktoren. Diese hätten es nämlich versäumt, Igers Nachfolge zu regeln. Zudem hätten sie nicht genügend Anreize gesetzt für das Management, im Sinne der Investoren zu handeln. Damit seien sie für zu niedrige Einnahmen und Bewertungen verantwortlich.
Harter Tobak, man kann aber auch sagen, der CEO seinerseits kann sich auf prominente Unterstützer verlassen.
Genau, da sind so einige, unter anderem zum Beispiel Jamie Dimon, das ist der CEO von JP Morgan. Der sang als einer der einflussreichsten Köpfe der Wall Street zuletzt ein Loblied auf Iger. Der Disney-Chef sei ein erstklassiger Manager und herausragender Anführer, der das Entertainment-Geschäft in- und auswendig kenne und eine erfolgreiche Bilanz vorweisen könne. Zudem meint Dimon, neue Direktoren in den Verwaltungsrat zu bestellen, sei ein unnötiges Risiko. Damit bezog er sich auf die Forderung von Peltz nach einem Sitz im Kontrollgremium für sich und Ex-Disney-CFO Jay Rasulo.
Jetzt muss man aber auch sagen, wenn Jamie Dimon derart lobend sich äußert, das ist wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, ne?
Nein, angesichts dessen, dass JP Morgan seit 2014 über Disney Investmentbanking-Gebühren von mehr als 160 Millionen Dollar verdient hat, kommt seine Unterstützung ganz sicher nicht von ungefähr. Dabei ist er auch nicht der einzige Wall Street-Kopf, der Iger zur Seite gesprungen ist. Auch der ehemalige Morgan Stanley-CEO James Gorman sitzt seit Februar im Disney-Verwaltungsrat. Und mit dem einstigen Sky-Chef Jeremy Darroch ist ganz frisch noch ein weiterer einflussreicher Direktor ins Gremium eingezogen und Stimmrechtsberater Glass Lewis hat die Aktionäre aufgerufen, gegen Peltz zu votieren.
Also der CEO ist gut vernetzt. Wer steht denn auf der Gegenseite noch auf Seiten von Peltz?
Naja, der ehemalige Corporate Raider genießt die Unterstützung zum Beispiel von Elon Musk. Der Milliardär führt eine Fehde gegen Iger, seit dieser sich wegen einer Antisemitismus-Kontroverse rund um Musk entschlossen hat, keine Disney-Anzeigen mehr auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, zu schalten. Zudem plädiert der Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services für eine Aufnahme von Pels in den Disney-Verwaltungsrat. Der Aktivist hat übrigens betont, CEO Iger nicht feuern, sondern ihm helfen zu wollen. Allerdings hat sein Hedgefonds Trian, der Disney-Aktien im Wert von rund 3 Milliarden Dollar kontrolliert, dem Chef von Disney bereits vor der Hauptversammlung seine Stimmen verweigert.
Da dürfte es hochhergehen am Mittwoch, den ganzen Showdown dann in der kommenden Woche. Wir sind gespannt. Ebenfalls am Mittwoch legt dann die Versicherungsgruppe R&V die Jahresbilanz vor. Da könnte man ja auf den ersten Blick meinen, dass es gar nicht so viel Neues gibt, was der CEO Norbert Rollinger da noch erzählen kann, weil die grundlegenden Zahlen, die sind ja an sich bekannt.
Genau, also am 26. Februar hatte die genossenschaftliche Versicherungsgruppe ihre Beitragszahlen schon vorgelegt und am 29. Februar hat die DZ Bank bei Vorlage ihrer vorläufigen Geschäftszahlen auch den Gewinn ihrer Tochter R&V genannt. Dennoch gibt es einige interessante offene Fragen, die eine Antwort harren, zum Beispiel zum Thema René Benko und seiner inzwischen größtenteils insolventen Signa-Gruppe. An die soll die R&V Mittel im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich vergeben haben. Und bisher wollte sich R&V zumindest mit direktem Bezug auf Benko bzw. Signa nicht äußern.
Ja, das ist ja ein Thema, das auch bei einigen großen Banken und Finanzdienstleistern schon aufgepoppt ist. Was ist denn neben der Causa Benko die Geschichte, die die R&V eigentlich erzählen möchte?
Na gut, die Versicherungsgruppe sieht sich zurück auf Wachstumskurs. Das gruppenweite Beitragswachstum betrug 1,5% auf 20 Milliarden Euro. Das gilt zumindest für das Schaden-, Unfall-, das Kranken- und das aktive Rückversicherungsgeschäft. In der Lebensversicherung gingen die gebuchten Bruttobeiträge indes deutlich zurück, sodass zumindest das inländische Geschäft praktisch auf der Stelle trat. Dagegen gab es bei der italienischen Tochter ein zweistelliges Beitragsplus. Interessant wird sein, wo R&V künftig die Wachstumsschwerpunkte sieht.
Lässt sich da schon was ablesen?
Immerhin ist bekannt, dass die übernommene aktive Rückversicherung 60% des IFRS-Vorsteuergewinns der R&V von rund 1 Milliarde Euro beigesteuert hat. Entscheidend hat dazu der Swing im Kapitalanlageergebnis beigetragen. Im eigentlichen Versicherungsgeschäft war das Ergebnis mit rund 2 Milliarden Euro jedoch praktisch unverändert. Wie es weitergeht, dazu werden sich Rollinger und Finanzvorstand Marc Michalet dann in Wiesbaden wohl äußern. Es kann sich also lohnen, dorthin zu fahren und dabei zu sein, alleine schon wegen der erwähnten Causa Benko.
Ja, die Kollegen im Kapitalmarktressort haben sich schon an Harry Potter erinnert gefühlt und an He Who Must Not Be Named, weil wohl auch in Bankenkreisen viel dafür getan wird, den Namen Benko nicht in den Mund nehmen zu müssen. Da hören wir gerne mal ganz genau hin, wie das dann in den nächsten Tagen die R&V-Gruppe so handhabt. Das weitere Termintableau für die nächsten Tage ist einigermaßen übersichtlich. Der Montag ist ein Börsenfeiertag in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, in Italien, Spanien und in Hongkong. Und terminlich geht die Woche erst am Mittwoch so richtig los. Dann steht in Brüssel ein NATO-Außenministertreffen an. Das wird bis Donnerstag dauern. Und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau legt den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für den Februar vor. Am Donnerstag ist dann ein Börsenfeiertag in China und Hongkong. Dort wird das Qingming-Fest gefeiert. Zu diesem Fest wird der verstorbenen Vorfahren gedacht. In Hamburg steht am Donnerstag die Jahrespressekonferenz der Hafen City Hamburg an und in Pforzheim lädt die Fachvereinigung Edelmetalle zum Pressegespräch. Der EU-US-Handels- und Technologierat trifft sich von Donnerstag bis Freitag im belgischen Löwen und am Donnerstag werden Zinsentscheide erwartet von der rumänischen Nationalbank und der Zentralbank Polens. Am Freitag ist ein weiterer Börsenfeiertag in China, erneut wegen des Qingming-Fests. Und außerdem gibt es zum Wochenende frische Ratingergebnisse. Von Fitch kommen Einstufungen zu Kroatien, Marokko, Nordmazedonien und Ruanda und von Standard & Poor's zu Madagaskar und Serbien. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Am Montag ist der 1. April, das heißt, in der kommenden Woche treten einige Manager ihre neuen Posten an. Markus Breitenecker fängt als Konzernvorstand bei ProSiebenSat.1 an. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen und soll künftig als Chief Operating Officer die Steuerung des Entertainment-Bereichs übernehmen. Bei Daimler Truck rückt Eva Scherer neu in den Vorstand. Sie kommt von Siemens und wird als CFO bei Daimler Truck das Ressort Finanzen und Controlling verantworten. Und bei MAN Truck & Bus beginnt die Amtszeit von Hubert Altscheffel. Er übernimmt als Vorstand und Arbeitsdirektor das Personalressort. Aktuelle Sesselwechsel, Porträts und Geburtstage finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in den kommenden Tagen verschiedene Gedenktage an. Am Dienstag ist der internationale Weltautismustag. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird seit 2008 jährlich am 2. April begangen. Der Tag soll auf die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus aufmerksam machen und er steht in diesem Jahr unter dem Motto Not Invisible, nicht unsichtbar. Außerdem ist der 2. April auch der internationale Kinderbuchtag. Der wurde 1967 auf Initiative des International Board on Books for Young People gegründet und er fällt auf den Geburtstag des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Der wurde am 2. April 1805 geboren. In diesem Jahr liegt die Schirmherrschaft für den Internationalen Kinderbuchtag in Japan und der Tag steht unter dem Motto Imagination. Ich darf Sie schon einmal darauf hinweisen, dass Sie am 6. April in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die Sonderbeilage Corporate Banking finden. Außerdem in den Samstagsausgaben natürlich immer auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. In der aktuellen Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, da nehmen wir die Nachhaltigkeitsstrategie der NRW-Bank genauer unter die Lupe. Die greift seit Jahresbeginn und besonders komplex wird es beim Thema Nachhaltigkeitskriterien im Fördergeschäft. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal reinhören. Die wichtigsten Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende kurze 14. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch um 17 Uhr. Ihnen allen ein schönes langes Wochenende, frohe Ostern und denken Sie an die Zeitumstellung am Wochenende. Dann hören wir uns am kommenden Freitag pünktlich hier bei 7 Tage Märkte wieder.
Und viel Spaß beim Eiersuchen. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.